Ja, schön bei euch zu sein, liebe Geschwister. Es gibt heute Abend gute Plätze und etwas weniger gute. Geht schon. Also noch ist Gelegenheit, vielleicht zu den besseren Plätzen zu wechseln. Nicht, weil die Bilder so unheimlich wichtig sind. Also auch ohne diese Pferdebilder, denke ich, werdet ihr mir folgen können. Das soll einfach ein bisschen zur Unterstützung dienen, damit sich manche Gedanken besser festigen. Aber ich denke, das Wichtigste werden wir aus Gottes Wort entnehmen und nicht von den Bildern. Ja, ich denke, wir beginnen mit drei Bibelworten. Eins haben wir ja schon gehört aus dem Epheserbrief. Das passt eigentlich gut zu dem, was ich auch vorlesen wollte. Die erste Stelle aus Apostelgeschichte, Kapitel 11. Ein persönliches Wort, was ich mir schon mal sage, wenn ich in eine Versammlung gehe, wo ich noch nie war, dann fragt man sich ja, was kann ich den Geschwistern dort überhaupt bringen? Ich weiß gar nicht die Bedürfnisse, weiß gar nicht, was mich dort erwartet. Und dann denke ich an den Barnabas, der nach Antiochien ging, hier in Apostelgeschichte 11. Und von ihm heißt es dann in Vers 23, der Barnabas, der, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah, sich freute, und alle ermahnte oder ermunterte, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Das ist eigentlich so mein Wunsch für diese drei Vorträge. Erstens mich zu freuen über die Gnade Gottes, die ich hier in euch erkennen darf. Und zweitens euch etwas weiterzugeben mit diesem Wunsch, euch zu ermuntern, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Nicht einfach nur weiter die Stunden hier zu besuchen, das ist auch gut. Aber ich denke, das ist mehr, bei dem Herrn zu verharren. Dann eine Stelle aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2. So ein bisschen die Parallelstelle zu der Epheserstelle, die wir eben hatten. Kolosser 2, Vers 6. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt in dem Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, überströmend darin mit Danksagung. Auf den Vers werde ich öfter zurückkommen im Laufe der drei Vorträge. Wir sehen hier dass eine Übertragung stattfinden soll, so wie ihr den Herrn empfangen habt, Gläubige, die irgendwann einmal einen Anfang gemacht haben mit dem Herrn Jesus, die ihr Leben ihm übergeben haben, die sich bekehrt haben, die sollen dieses Prinzip, was sie damals verstanden haben, den Herrn empfangen haben, das sollen sie jetzt übertragen aufs Leben. So wandelt in ihm. Und die dritte Stelle soll uns in den heutigen, das erste Thema so ein bisschen einführen aus dem Römerbrief, Kapitel 6. Vers 6, Römer 6, Vers 6. Da wir dieses wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Ja, es gibt also Gemeinsamkeiten zwischen dem Barnabas damals und mir heute. Er und ich, wir kommen in eine fremde Versammlung, freuen uns aber, Glaubensgeschwister zu treffen und haben, wie gesagt, den Wunsch, etwas geistliche Gnadengabe weiterzugeben, um euch zu helfen, diesen Herzensentschluss ganz neu festzumachen, bei dem Herrn zu verharren. Natürlich gibt es auch große Unterschiede. Bei dem Barnabas war es so, der kam in eine junge Gemeinde. Jung meine ich jetzt im Sinne von jung bekehrt, ganz jung im Glauben. Die wussten noch nicht viel. Und es ging darum, sie jetzt zu unterweisen, sie zu festigen, einfach auch durch die christliche Lehre, die sie ja noch gar nicht kannten. Ich denke, hier treffe ich eine andere Situation an. Viele Geschwister, gehe ich einfach von aus, gehen den Weg mit dem Herrn Jesus jahrzehntelang. Und da fange ich nicht bei Null an, euch zu unterweisen in biblischen Grundsätzen. Die wisst ihr schon alle. Jedenfalls denke ich das, die meisten von euch. Und trotzdem haben wir auch, wenn wir jahrzehntelang auf dem Glaubensweg sind, nötig, diese Ermunterung immer wieder zu bekommen, den Herzensentschluss, mit dem Herrn Jesus zu leben, ganz neu festzumachen. Christenleben wird nie zum Selbstläufer. Irgendwann läuft es einfach so. Das passiert nicht. Statt des Reiters, mit der Frage, ob der eigentlich noch fest im Sattel sitzt, hätte ich auch das Bild des Autofahrers wählen können. Und jeder von euch, der Auto fährt, der weiß, man muss hin und wieder zum TÜV. Nicht nur, wenn man ganz neu das Auto hat, sondern gerade, wenn man es länger hat, dann wird das umso wichtiger. Damit diese Sicherheitsprüfer dort beim TÜV nochmal nachgucken, stimmt der Ölstand noch, der Wasserstand, funktionieren die Bremsen richtig, die Lampen, leuchten wir noch, sind wir noch ein Zeugnis? Funktionieren unsere geistlichen Bremsen noch oder machen wir bei jedem Trend einfach so mit, ungebremst? Funktionieren unsere Scheibenwischer noch? Haben wir noch den Durchblick, was Trends und Entwicklungen unserer Gesellschaft und in der Christenheit betrifft? Je älter das Auto ist, umso wichtiger werden diese TÜV-Prüfungen. Deswegen ist das auch nach langer Zeit auf dem Glaubensweg immer mal wieder wichtig, sich so einer Inspektion zu unterziehen. Ich habe mal beim TÜV gearbeitet, nicht als Autoprüfer, sondern als Softwareentwickler. Also nehmt mich einfach so als TÜV-Prüfer für diese 3 Tage oder für diese 2 Tage, 3 Vorträge, ohne dass ich jetzt bei jedem Einzelnen hingehe nach Hause und auf den Zahn fühle. Aber das Wort Gottes tut das ja. Das Wort Gottes ist ja unser Prüfer. Durchdringend, so heißt es im Hebräerbrief, um zu unterscheiden, was ist bei uns geistlich gewirkt und was nicht. Ja, warum habe ich mich nicht für das Bild vom Auto entschieden, sondern trotzdem für das Pferd und für das Reiten fest im Sattel, so mit dem Fragezeichen dahinter? Das hat eigentlich nur didaktische Gründe, weil ich hoffe, dass sich dieses Bild bei euch einprägt. Ich möchte das so als roten Faden durch die 3 Vorträge nehmen. Und zwar habe ich an eine Redewendung gedacht, also außer dieser Redewendung, fest im Sattel sitzen, das sagt man ja so, wenn einer immer noch ganz entschieden seinen Weg geht. Aber es gibt noch eine 2. Redewendung. Manchmal sagt man, man kann zu 2 Seiten vom Pferd fallen. In vielen Lebensbereichen, in der Erziehung ist das so, man kann zu streng werden, man kann zu locker werden. Im Versammlungsleben mag das so sein, man kann auch da zu eng, zu gesetzlich sein oder man kann zu weit, zu liberal werden. Man kann zu 2 Seiten vom Pferd fallen. Das möchte ich ein bisschen abwandeln, diesen Spruch. Gerade durch diese Abwandlung hoffe ich, dass ihr euch den gut merken könnt. Als Christ kann man zu 3 Seiten vom Pferd fallen. Ja. Als Christ kann man zu 3 Seiten vom Pferd fallen. Deswegen 3 Vorträge. Ich möchte in jedem dieser 3 Vorträge über eine Seite sprechen, wo man vom Pferd fallen kann, in der Hoffnung, dass es euch eine Hilfe ist, von dieser Seite nicht runterzufallen oder, wenn es passiert ist, wieder aufzusteigen. Und das ist ja das Ziel. Beim Reiten denkt man ja nicht die ganze Zeit nur daran, ich könnte ja runterfallen irgendwo, dann wäre Reiten ein Krampf. Sondern Reiten, diejenigen, die reiten, die machen das aus Freude, weil sie gerne auf dem Pferd sitzen und weil sie gerne dieses Erlebnis haben, von so einem Tier getragen zu werden. Und so soll es ja auch im Christenleben sein. Wir wollen wachsam sein für die Gefahren, wo wir abrutschen könnten. Aber das ist nicht alles. Wir wollen nicht den ganzen Tag mit so einer Ängstlichkeit durch die Gegend laufen. Wir könnten ja irgendwo abrutschen, sondern natürlich wollen wir mit Freude und in diesem Herzensentschluss unseren Glaubensweg weitergehen. Das Bild vom Reiten passt natürlich nicht an jeder Stelle. Haben Bilder immer so an sich. Sie haben passende Seiten, aber auch weniger passende Seiten. Ich finde, das Reiten passt insofern ganz gut zum Christenleben, weil wir getragen werden. Ja, der Reiter wird getragen und der Christ wird getragen. Was nicht passt, ist, dass der Reiter die Zügel in der Hand hält. Und das sollten wir als Christen nicht. Wir sollten abgeben. Die Zügel abgeben, uns tragen lassen, uns führen lassen von unserem Herrn. Also insofern nehmen wir nur die passende Seite des Bildes jetzt für uns und die unpassende, die blenden wir aus. Das müssen wir bei Bildern, bei Gleichnissen immer so machen. Als wir zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind, hat unser Leben ja nicht nur eine andere Richtung bekommen, sondern auch eine andere Qualität. Vorher waren wir sozusagen Fußgänger, unterwegs aus eigener Kraft, und dann sind wir aufgestiegen, um beim Bild des Reitens zu bleiben. Gucken, ob das hier funktioniert. Ja, so soll es uns hoffentlich nicht ergehen. Diesen Wechsel in unserem Leben, den wir damals erlebt haben, den sollen wir nicht vergessen, unser Leben lang. In der Anfangszeit haben wir das genossen, was da passiert ist. Wir, meine Frau und ich, hatten eine sehr, sehr lebendige Anfangszeit, als wir zum Glauben kamen. Wir kommen ja nicht aus christlichen Familien. Wir haben uns später bekehrt als Erwachsene, ich als Student, sie während ihrer Ausbildungszeit. Ja, da haben wir wirklich eine radikale Wende erlebt. Alles wurde ganz neu. Und ja, wir vergessen diese Zeit nicht. Es war eine lebendige Zeit, eine Zeit der Erweckung. Viele kamen damals zum Glauben. Das war in Wuppertal. Wir hatten Hauskreise. Wir haben uns gegenseitig ermutigt, weil wir ähnliche Probleme hatten. Ungläubige Angehörige, die uns nicht verstanden haben, die uns Schwierigkeiten machten. Wir haben angefangen, die Bibel zu erforschen, Zusammenkünfte zu besuchen, nach der richtigen Gemeinde zu fragen. Das waren alles ganz lebendige, unmittelbar uns betreffende Fragestellungen und Themen. Und wir haben das Wort Gottes wirklich aufgesaugt, um zu lernen. Wir haben den Kontakt mit Glaubensgeschwistern genossen, um sie als Vorbilder auch zu nehmen, die schon länger im Glauben waren. Das war eine wunderbare Zeit, an die wir gerne denken. Und wenn wir Geschwister wieder treffen, mit denen wir das damals geteilt haben, dann erinnern wir uns oft, weißt du noch damals, was das für eine herrliche Zeit war. Aber natürlich darf man dabei nicht stehen bleiben, denn Christenleben ist keine Nostalgie, keine schöne Erinnerung an eine schöne Anfangszeit, sondern wir müssen das, was wir damals praktiziert haben, heute weiter praktizieren. Darum geht's. So wie ihr den Herrn Jesus Christus damals empfangen habt, so wandelt in ihm. Hat das Wort Gottes immer noch den gleichen Stellenwert? Hat das Gebetsleben immer noch diese gleiche innige Qualität und die Gemeinschaft unter den Geschwistern? Das ist eigentlich das Ziel, wenn man zurückschaut auf diese Anfangszeit. Manchmal tut das der Herr Jesus ja auch. Ich denke an dieses Sendschreiben an die Epheser in Offenbarung 2, bei denen war auch nach einer langen Zeit noch vieles in Ordnung, die Lehre stimmte, die Aktivitäten stimmten, und dann sagt der Herr Jesus, aber ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Gedenke, wovon du gefallen bist, tue Buße und tue die ersten Werke. Denk doch nochmal an diese Anfangszeit. Und jetzt vergleich mal dein Christenleben heute damit. Hat das noch diese Qualität, diese Lebendigkeit, diesen Herzensentschluss? Oder ist es Gewohnheit geworden, Routine? Ja, hier nochmal dieses Thema, was ich uns für diese drei Tage so mitgeben möchte. Das Erlösungsprinzip, das, was wir verstanden haben bei unserer Bekehrung, das muss jetzt übertragen werden und muss unser Lebensprinzip werden. Denn was hatten wir damals in dieser Anfangszeit? Was hatten wir denn dem Herrn Jesus zu bringen? Wir hatten keine Traditionen, auf die wir stolz sein konnten. Wir hatten keine geistlichen Erfolge, sondern wir waren wie neugeborene Kindlein, die sich alles schenken lassen mussten. Wir hatten dabei eine tiefe Dankbarkeit und Freude. Wir hatten den Wunsch zu lernen, zu wachsen, uns verändern zu lassen. und das Bewusstsein, dass das nur unser Herr tun konnte. Und das, wie gesagt, wollen wir uns neu in Erinnerung rufen, um es zu praktizieren. Diese Epheser, wo der Herr Jesus sagen musste, denk doch mal dran, wovon du gefallen bist. Ich denke, das war nicht mit so einem lauten Knall gegangen, wie eben bei diesem Reiter, der so runtergeplumpst war, sondern es geht manchmal so gleitend, so schleichend, dass man runterrutscht vom Pferd und man merkt es gar nicht. Man denkt, man sitzt noch fest im Sattel. Ja, und oft kriegt man das gar nicht so mit. Und deswegen ist das Wort Gottes so wichtig, dass es uns durchleuchtet, dass es uns nochmal hinterfragt, wie ist denn dein Herzenszustand? Wie ist denn dein Leben mit dem Herrn Jesus? Ist das so lebendig wie damals oder ist das eine Gewohnheitssache geworden? Vielleicht stimmt ja die Richtung noch. Viele Christen sind stolz, ja, ich bin ja in der richtigen Gemeinde, ich gehe doch den richtigen Weg. Die Richtung stimmt noch, aber vielleicht ist das, was du da machst auf diesem richtigen Weg, vielleicht ist das gar kein Reiten mehr. Du bist aus dem Sattel gerutscht. Du gehst noch in die richtige Richtung mit Glaubensgeschwistern zusammen. Du machst diese Formen mit. Du bist regelmäßig da. Du liest auch noch in der Bibel. Du betest auch bei Tisch, natürlich. Aber ist das noch Reiten? Ist das noch dieses Leben vom Anfang? Junge Leute empfinden das oft in den Gemeinden, dass das fehlt, dieses Lebendige, dieses Echte. Und deshalb öffnen sich viele junge Leute, junge Christen, für andere Formen des Christseins. Gerade heute, die charismatische Bewegung breitet sich rasant aus. Das ist irgendwie lebendiger, scheinbar. Da passiert mehr, da werden die Emotionen angerührt. Und andere Richtungen, die Gemeindewachstumsbewegung, wo man mit modernen Methoden, mit Managementmethoden Leute anlockt, wo viel passiert, wo viel los ist, das ist doch eher Reiten als so dieses Trostlose, wir gehen halt sonntags in eine Versammlung. Das kann doch nicht alles sein. Und so öffnet man sich für andere Formen des Christenlebens und glaubt, man reitet wieder. Aber es gibt eben auch Formen des Reitens, die eigentlich eine Illusion sind. Ja, dieses Mädchen da auf dem Kirmeskarussell, das sitzt auch auf dem Pferd. Aber ist das Reiten? Das ist sicherlich lebendig und da läuft schöne Musik und die Stimmung ist gut, man fühlt sich gut. Um sich gut zu fühlen, braucht man heutzutage gar nicht auf die Kirmes. Man kann den Computer einschalten und virtuell reiten. Mit Mausklick sitzt man dann auf dem Pferd und fühlt sich als Reiter. Virtuelle Welten, das große Stichwort unserer Tage. Das ist eine Illusion. Man fühlt sich, als wäre man am Reiten, aber man sitzt einfach nur vor einer Kiste und bewegt den Finger. Und so gibt es viele Formen des Christseins, die Illusionen sind. Es scheint etwas Lebendiges da zu sein, aber mit echtem Christsein, mit Nachfolge hinter dem Herrn Jesus her, hat das eigentlich nichts zu tun. Wir müssen wieder aufsteigen auf das Pferd, auf das echte Pferd. Fest im Sattel sitzen und weiter reiten, uns vom Herrn Jesus tragen lassen, uns beschenken lassen, uns verändern lassen. Das ist Christenleben. Ich habe einen Text gesucht im Alten Testament, der uns helfen soll, in diesen drei Teilen diese Prinzipien etwas anschaulich zu verstehen. Das Bild vom Pferd habe ich ja selber gewählt. Ich werde auch noch weitere Bilder bringen. Für die Sportbegeisterten werde ich euch den einen oder anderen Sportler zeigen. Aber ich möchte ein Bild auch besonders aus der Bibel selbst nehmen. Denn das ist ja Gottes Prinzip, uns geistliche Wahrheiten auch durch bildhafte Geschichten deutlich zu machen. Wir brauchen gar nicht so krampfhaft nach eigenen Bildern zu suchen. Die Bibel ist voll davon. Und ich möchte auch euch so ein bisschen Geschmack machen an diesen drei Teilen, die Bibel auch mal so zu lesen, wie veranschaulichen uns die alttestamentlichen Geschichten neutestamentliche lehrmäßige Wahrheiten. Und ich habe einen Text gesucht, wo alle drei Seiten vorkommen, also wo man diese drei Seiten findet, von denen man vom Pferd fallen kann. Und ich meine, ich habe in 1. Samuel am Anfang einen solchen Text gefunden. Das erste Buch Samuel beginnt ja mit einer Vorgeschichte sozusagen. Das große Thema dieses Buches oder überhaupt dieser beiden Bücher Samuel, das sind Bücher, wo ganz viele Kontraste gemalt werden, wo ganz viele Konflikte stattfinden, Kämpfe. David gegen Goliath, David gegen Saul, später David gegen Absalom. Das sind die großen Konflikte. Und daneben gibt es ganz viele kleine Gegensatzpaare. Mir scheint fast so, dass es zu fast jeder Person in den Büchern Samuel eine Art Gegenperson gibt. Müsst ihr mal selber forschen. Drei habe ich gerade schon genannt. Denkt an die Heerführer. David hatte einen Heerführer, Joab, und Saul hatte einen, Abner. Die Berater, Husai, Ahitophel. Die Frauen, Abigail, Bathseba. Oder der Mephiboset, Gegenperson Ziba. Und auch so namenlose Leute, ein ägyptischer Jüngling wird erwähnt am Ende des ersten Buches Samuel, jemand, der Gnade findet bei David. Und das zweite Buch Samuel beginnt mit einem anderen Jüngling, der Gericht erntet, weil er behauptet, er hätte den Saul getötet. Zwei Jünglinge, der eine findet Gnade, der andere wird gerichtet. Und das sind nur eine kleine Liste von Beispielen. Zu jeder Person gibt es eine Gegenperson. Und so möchte uns dieses Buch oder möchten uns diese beiden Bücher Gegensätze ganz plastisch machen. Fast möchte man sagen, wie bei Karikaturen, wo etwas überzeichnet wird, damit man es ganz deutlich sieht. Ich meine damit nicht, dass Gott überzeichnet. Natürlich sind diese Dinge buchstäblich so passiert. Aber man kann die Dinge ja dadurch besonders deutlich machen, dass man vieles weglässt. Dass man nur ganz bestimmte Seiten dieser Person oder ganz bestimmte Ereignisse zeigt. Und dadurch entsteht so eine Karikatur. Goliath, das ist ja die Karikatur sozusagen für den Hochmut. Man muss diesen Mann nur anschauen und man sieht, was Hochmut ist. Ich bin der Philister. Wer kann es mit mir aufnehmen? Und auf der anderen Seite der Mann des Glaubens, David, der nichts von sich erwartet, sondern der sein ganzes Vertrauen auf Gott setzt und dann in diesen Kampf zieht. Was für ein Gegensatz. Das Fleisch, dieses große Ich, dieses Ego, dieser Ich-Mensch Goliath, eigentlich die typische Figur für das Buch Samuel, die typische negative Figur. Und auf der anderen Seite der David. Das Fleisch, das Ich, das Ego gegen den geistlichen Menschen. Und das finden wir ganz oft. Absalom ist auch wieder so ein fleischlicher Mensch, der den David vom Thron stürzen will. Saul führt den Kampf gegen David ebenfalls auf fleischliche Weise. Das heißt, das Buch Samuel ist ein Thronkampf, ein immerwährender Konflikt. Und es geht um einen umkämpften Thron. Im Neuen Testament wird dieser Kampf unseres Lebens in Galater 5 beschrieben. Galater 5, Vers 17. Da heißt es, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt. Das ist der große Kampf meines Lebens, der große Kampf deines Lebens in dir selbst, das Fleisch gegen den Geist. Und dieser große Kampf, dieser entscheidende Kampf unseres Lebens, der wird uns im Buch Samuel bildhaft vor Augen gemalt. So wie Goliath gegen David kämpft, so findet in dir drin, in deiner Gedankenwelt, in deinem Herzen, findet dieser Kampf statt. Da ist dieses Ich, Goliath, was groß sein möchte, was auf dem Thron sein möchte, was sich nichts sagen lassen will. Und da ist diese andere, diese neue Natur, die so denkt wie David, voller Vertrauen auf den Herrn Jesus. Und diese beiden Prinzipien sind in dir drin und kämpfen gegeneinander, und zwar dein ganzes Leben lang. Es hört einfach nicht auf. Ja, deswegen kommen immer wieder neue Konflikte im Buch Samuel. Wenn der Goliath tot ist, ja, dann ist Saul der Nächste, der David verfolgt. Und als der nicht mehr da ist, dann ist es später Absalom. Ein Kampf, der nicht aufhört. Also wenn du hoffst eines Tages mal, dass das Fleisch dir nicht mehr zu schaffen macht, dieser Tag wird es nicht kommen, solange du auf dieser Erde lebst. Der Kampf geht weiter. Aber der Kampf kann gewonnen werden. Das ist ja auch die Botschaft dieser beiden Bücher. Es gibt Sieg in diesem Kampf. Und dieses Buch, was voller Kämpfe ist, beginnt sozusagen mit einer Ouvertüre, mit einer kleinen Vorgeschichte, mit einer Eröffnungsgeschichte. Und in dieser Ouvertüre treten sofort diese beiden Prinzipien auch vor uns. Wir haben ja ganz zu Beginn ein ganzes Geflecht von Personen. Und ich denke, wir lesen mal etwas aus 1. Samuel 1. Vers 1. Und es war ein Mann aus Ramathaim Zophim vom Gebirge Ephraim und sein Name war Elkana, der Sohn Jerochams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tochus, des Sohnes Zufs, ein Ephratiter. Und er hatte zwei Frauen. Der Name der einen war Hannah und der Name der anderen Penina. Und Penina hatte Kinder, aber Hannah hatte keine Kinder. Vers 4. Und es geschah an dem Tag, als Elkana opferte, da gab er seiner Frau Penina und all ihren Söhnen und ihren Töchtern Stücke. Aber Hannah gab er ein doppeltes Stück, denn er liebte Hannah. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Widersacherin kränkte sie mit vieler Kränkung, um sie aufzubringen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Vers 9. Und Hannah stand nach dem Essen und nach dem Trinken in Silo auf. Eli, der Priester, aber saß auf dem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war in der Seele verbittert und sie betete zu dem Herrn und weinte sehr. Und sie tat ein Gelübde und sprach, Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und wirst deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben, so will ich ihn dem Herrn geben alle Tage seines Lebens und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Vers 20. Und es geschah, als die Zeit um war, da war Hannah schwanger geworden und gebar einen Sohn. Und sie gab ihm den Namen Samuel, denn von dem Herrn habe ich ihn erbeten. Vers 24, und sobald sie ihn entwöhnt hatte, brachte sie ihn mit sich hinauf, samt drei Stieren und einem Eva Mehl und einem Schlauch Wein und brachte ihn in das Haus des Herrn nach Silo. Vers 26, und sie sprach, bitte, mein Herr, so wahr deine Seele lebt, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zu dem Herrn zu beten. Um diesen Knaben habe ich gebetet, und der Herr hat mir meine Bitte gewährt, die ich von ihm erbeten habe. So habe auch ich ihn dem Herrn geliehen, alle Tage, die er lebt. Kapitel 2, Vers 1. Und Hannah betete und sprach, mein Herz frohlockt in dem Herrn. Vers 9 am Ende. Denn nicht durch Stärke hat der Mensch die Oberhand. Denke übrigens, das ist der Schlüsselvers der Bücher Samuel. Nicht durch Stärke hat der Mensch die Oberhand. Vers 18. Und Samuel diente vor dem Herrn ein Knabe umgürtet mit einem leinenen Ephod, und seine Mutter machte ihm ein kleines Oberkleid und brachte es ihm Jahr für Jahr hinauf, wenn sie mit ihrem Mann hinaufging, um das jährliche Schlachtopfer zu opfern. Soweit. Hier öffnet sich sozusagen der Vorhang zu diesen Büchern Samuel, und das Erste, was man sieht, ist sofort dieser Konflikt, von dem ich gesprochen habe. Hier nicht in David und Goliath, sondern hier in zwei Frauen, Hannah, Penina. Der Vorhang geht auf und sofort ist der Konflikt da. Es wird auch gar nicht erzählt, wie es dazu kam. Wieso hatte dieser Mann zwei Frauen? Kann man spekulieren, lohnt sich nicht. Tatsache ist, es war einfach da. An dem Tag, wo ich mich bekehrt habe, ging ja auch eine Art Vorhang auf. Das Leben begann jetzt erst, das eigentliche Leben. Und sofort war der Konflikt da. Diese zwei Naturen in mir, Hannah und Penina. Es war sofort da, von Anfang an. Deswegen braucht hier nicht viel darüber erzählt zu werden, wie es dazu kam, weil das nicht das Thema ist, sondern jeder von uns muss wissen, in meinem Leben ist dieser Konflikt vom ersten Tag an, wo ich mich bekehrt habe, bis zum letzten Tag auf dieser Erde, habe ich diesen Kampf. Man kann das jetzt auf zweierlei Weisen betrachten. Man kann sagen, Penina verkörpert natürlich das Fleisch in seiner ganzen Hässlichkeit. Sie kränkt, sie ist stolz. Stolz auf etwas, was Gott ihr geschenkt hat. Ja, das ist der natürliche Mensch, der bildet sich irgendetwas ein, dabei ist ihm doch alles gegeben von Gott, seinem Schöpfer. Ob das Intelligenz ist, ob das Körperkräfte sind, ob das Begabungen sind. Wieso kann ein Mensch stolz sein? Hat er das irgendwie sich zuzuschreiben? Wieso war diese Frau so stolz, dass sie Kinder hatte? Es waren doch Geschenke Gottes. Aber davon kannte sie nichts. Das Fleisch blendet Gott völlig aus. Ja, das Fleisch lebt, denkt, handelt ohne Gott. Und Hannah hat nichts anderes als nur, dass sie sich auf Gott werfen kann. Das weiß sie, sie hat nichts zu bringen. Sie ist schwach in sich selbst. Sie ist völlig abhängig von der Gnade. Das bedeutet auch ihr Name, Hannah, Gnade. Und das ist das neue Leben, das weiß das neue Leben. Ich kann nichts bringen, nicht durch Stärke hat der Mensch die Oberhand. Ich kann dem Herrn nichts bringen, auch nach der Bekehrung nicht. Ich kann einfach nur beten. Herr, gebrauche mich, Herr, bringe du Frucht hervor in meinem Leben. Herr, lass du etwas Gutes entstehen. Penina ist hier der Inbegriff, wie gesagt, der Fleischlichkeit. In 1. Korinther 3 wird das Wort fleischlich eigentlich definiert. Wir können da entnehmen, was es eigentlich heißt. Die Korinther, denen muss der Apostel Paulus das auch sagen, nach ihrer Bekehrung. Leider, sie waren fleischlich, fleischliche Christen. 1. Korinther 3, Vers 3. Denn da Neid und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Neid und Streit, das ist Penina. Penina verkörpert das. Sicherlich war sie neidisch, weil sie merkte, der Elkanah liebt die Hannah mehr als mich. Dazu kam ihr Stolz auf das, was sie angeblich zu bieten hatte, und das nutzte sie, um die Widersacherin zu kränken. Immer dann, wenn du nach vorne kommen willst, wenn du Recht bekommen willst, wenn du Stolz oder Neid empfindest, dann denkst oder handelst du fleischlich. Der geistliche Mensch ist dagegen ein Mensch, in dessen Leben die Wesenszüge Christi sichtbar werden, die Frucht des Geistes. Und die wird geschenkt. Die muss man erbeten. Samuel, die Person Samuel, ist ein Bild dafür, für diese Frucht des Geistes. Von Gott erbeten und dann von Gott geschenkt. Fest im Sattel sitzen, das ist ja unser Thema, heißt für einen Christen nie, dass er einen Zustand erreicht hat, den er jetzt nur noch festhalten muss. Sondern es bedeutet, dass ein lebenslanger Verwandlungsprozess stattfindet. Dass er an uns weitergeht. Römer 12, seid nicht gleichförmig dieser Welt, also wandelt nicht nach Menschenweise, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. 2. Korinther 3, wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den Geist. Darum geht es im Christenleben, Verwandlungsprozess. Bei der Bekehrung fängt es an, Richtungsänderung, wir bekommen ein neues Leben geschenkt, eine neue Natur eingepflanzt und dann muss das wachsen, dann muss das weitergehen. Diese Verwandlung in das Bild Christi. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir den Herrn Jesus anschauen, in seiner Wesensart. Er hat gesagt, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Im Christenleben geht es nicht zuerst um das, was wir tun, sondern das, was wir sind. Lernt von mir, denn ich bin. Und im Anschauen seiner Person können wir diese Verwandlung dann durch das Wirken des Geistes erleben. Machst du das manchmal, dass du deinem Vater im Himmel sagst, was du an dem Herrn Jesus so großartig findest, nachdem du ihn angeschaut hast? Vater, ich finde das so großartig, wie der Herr Jesus ruhig blieb, als die Feinde ihn provoziert haben. Vater, ich staune, dass dein Sohn noch am Kreuz beten konnte für seine Feinde. Ich kann es irgendwie nicht glauben oder nicht fassen, wie er Geduld hatte mit seinen Jüngern, die doch immer so mit sich beschäftigt waren. Er sagt ihnen seine Leiden voraus und sie sind nur mit sich beschäftigt, wer der Größte von ihnen ist. Aber er hat sich ihnen wieder und wieder mitgeteilt, hat ihnen die Füße gewaschen, hat sie mitgenommen nach Gethsemane. Was für eine Geduld, was für eine Liebe, was für eine Sanftmut hat unser Herr. Und das müssen wir eigentlich täglich tun. Christus anschauen und uns vom Geist Gottes verändern lassen. Dann werden wir Tag für Tag merken, wo wir noch ganz anders reagieren, als es unser Herr getan hätte. Und dann dürfen wir auch damit wieder zu ihm gehen und dürfen sagen, Herr, ich brauche noch mal ein paar Nachhilfestunden von dir. Es klappt bei mir noch nicht so richtig. Und dann dürfen wir uns wieder neu in sein Wort vertiefen. Und genau dieser Verwandlungsprozess, der dauert wirklich ein Leben lang. Wir dürfen nur nicht aufhören. In dem Moment, wo wir damit aufhören, wo wir denken, so jetzt ist eigentlich alles in Ordnung, jetzt bin ich ein ganz passabler Christ geworden, im gleichen Moment bist du vom Pferd gefallen. Wenn der Prozess noch weitergeht, wenn du das empfindest, ich brauche immer noch mehr diese Veränderung, dann sitzt du noch fest im Sattel. In 1. Korinther 3, Vers 3, wo der Apostel Paulus das den Korinthern vorwarf, dass sie fleischlich waren, da steht ja auch das Wörtchen noch. Ihr seid noch fleischlich. Das finde ich bemerkenswert, denn es zeigt, dass es in der Anfangszeit des Glaubens eigentlich normal ist, dass man noch nicht alles sofort abgelegt hat. Die Bibel zeigt uns, dass das ein Prozess ist, ein Wachstumsprozess. Aber nach einer gewissen Zeit ist es dann eben nicht mehr normal, dass wir fleischlich reagieren, so wie die Menschen es tun würden, die Menschen ohne Gott. Sondern dann muss dieses Wort als Vorwurf aufgefasst werden. Ihr seid doch noch fleischlich. Dürft ihr eigentlich gar nicht sein. Es gibt also schon so etwas wie eine Übergangszeit, gerade wenn wir jung im Glauben sind. Das zeigt uns übrigens auch das Buch Samuel. Es gab eine Zeit, da war David schon zum König gesalbt, aber Saul saß noch auf dem Thron. Übergangszeit. Von Gottes Seite her war alles schon geklärt, aber es war noch nicht sichtbar geworden. Bei der Bekehrung ist von Gottes Seite alles geklärt. Wir sind geheiligt, wir sind rein gewaschen, aber es ist noch nicht alles sofort sichtbar für unsere Umgebung. Muss dieser Verwandlungsprozess jetzt auch noch sichtbar ablaufen. So musste David etwas später dann erst auch sichtbar den Thron besteigen. Das ist eigentlich schön, wie dieses Buch Samuel das so alles anschaulich wiedergibt, was in unserem Glaubensleben passiert. Und dann ist es schön zu sehen, wie David damals Geduld hatte. Er hat den Thron nicht erzwungen, er hätte ja die Möglichkeit zweimal gehabt, Saul zu töten, er tat das nicht. Er wusste, ich muss auf Gottes Zeit warten. Müssen wir auch im Glaubensleben. Wir können nichts erzwingen. Wir müssen auf Gottes Zeit warten. So wie die Hanna, die konnte auch nichts erzwingen. Konnte nichts dafür tun, dass sie ein Kind bekam. Sie konnte nur warten und beten, vertrauen. Und das ist manchmal schmerzhaft, diese Phase, wo es nicht so richtig klappen will. Römer 7 erzählt eigentlich davon, wie ein Mensch auch diesen herzlichen Wunsch hat, ich möchte doch das Richtige so gerne tun, aber wenn ich mich anschaue, immer wieder rutsche ich zurück in Sünden. Das Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, dieses übe ich aus. Ich elender Mensch, so endet dann Römer 7, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? So als wenn die Hanna an sich runterguckt, ich elender Mensch, wie soll ich jemals einen Sohn gebären. Ich kann es nicht erzwingen. Ich würde so gerne, ich wünsche mir das von ganzem Herzen, aber ich kann es nicht. Das war der Zustand der Hanna am Anfang dieses Buches Samuel. Dass wir nichts tun können, das haben wir bei der Bekehrung verstanden. Womit sind wir denn gekommen zu unserem Herrn? Mit einem Berg Schuld, mit völliger Verlorenheit, mit Ohnmacht, mit Hilflosigkeit. So sind wir vor den Herrn getreten, so wie der verlorene Sohn, der nach Hause kam. Was hatte der denn zu bringen? Er hatte nichts zu erwarten und fand dann überströmende Gnade. Ich denke, ein Augenblick, den er nie vergessen hat in seinem Leben. Und genauso soll es uns auch gehen. Lass uns diesen Tag der Bekehrung, diesen Tag des Neuanfangs nie vergessen. So wie ihr den Christus Jesus empfangen habt, so wandelt in ihm. Kommt doch jeden Tag wieder so zu dem Herrn. Nicht wieder mit einem Berg von Schuld, wir müssen uns nicht immer wieder neu bekehren, aber in diesem Bewusstsein, ich kann gar nichts bringen. Ich trete leer vor meinen Herrn und sage, Herr Jesus, hier bin ich, bitte fülle du mich, erfülle du mich mit deinem Geist, verändere du mich in dein Bild, gebrauche du mich in dieser Welt. Ich möchte es nicht aus eigener Kraft tun, ich möchte dich wirken lassen. Ich möchte nicht anfangen, stolz zu werden, nachdem ich jetzt eine Strecke Glaubensweg gegangen bin, als wenn ich das geleistet hätte. Ich möchte dankbar sein. So wie die Hanna, nachdem sie dann den Sohn geschenkt bekommen hat, wie schön, dass sie dann eben nicht stolz wurde, sondern dankbar diesen Sohn zurückgegeben hat, in den Dienst des Herrn gestellt hat. Das ist auch die Voraussetzung, dass Gott uns erhören will. Jakobus sagt einmal, wieso werden eure Bitten eigentlich nicht erhört? Weil ihr das, was ihr da erbittet, in euren Lüsten vergeuden wollt. Weshalb bittest du denn um geistliches Wachstum, um mehr biblische Erkenntnis? Willst du damit glänzen vor dir, vor den Menschen? Oder ist es wirklich dein Herzenswunsch, diese Dinge dann in den Dienst Gottes zu stellen, zu seiner Ehre und Verherrlichung? Und als Gott das bei der Hanna gesehen hat, die meint es ja ernst, die möchte ja nicht den Sohn haben, um stolz zu sein, um die Penina zu übertrumpfen, sondern die möchte diesen Sohn mir geben. Da hat Gott ihre Herzensbitte erhört. Und so ist nicht nur wichtig, um was wir beten, sondern auch, warum wir das tun, was wir eigentlich damit erreichen möchten. Wir müssen also wachsam bleiben, wo sich das Fleisch zeigt, wo sich das Fleisch regt in unserem Leben. Wie leicht kann man zu dieser Seite, das ist eigentlich die Seite nach hinten, zurückfallen ins Alte. Eben gesagt, man kann zu drei Seiten vom Pferd fallen. Dieses Fallen in die Fleischlichkeit ist sozusagen der Rückfall in das alte Lebensprinzip. Denn im alten Leben, da ging es nur um mich, um meine Kräfte, um meine Fähigkeiten, um meine Ehre. Und wenn ich als Christ dahin zurückrutsche, falle ich nach hinten vom Pferd. Und das kann jederzeit wieder passieren, nicht nur in der Anfangszeit. Und deswegen müssen wir wachsam bleiben. Der Apostel Paulus vergleicht das Christenleben öfter mit einem Langstreckenlauf. Da kommt nicht irgendwann der Punkt, wo wir nachlassen dürfen. Ich weiß nicht, wer von euch Langstreckenlauf macht, aber da kommen so diese Punkte, wo man sich überwinden muss, jetzt weiter, jetzt nicht aufgeben. Es läuft nicht von alleine. Ich sagte eben, ich möchte euch in jedem der drei Vortragsteile auch einen Sportler zeigen, als Bild, als Beispiel, wie man zu Fall kommen kann, kurz vor dem Ziel. Ja, das war die Penina. Das könnte ich fragen bei den Jungs, wer ist das? Ja, Tragödien des Sports habe ich das genannt, weil diese Sportler, um die es gehen soll, Zinedine Zidane, ein Fußballspieler aus Frankreich, Weltmeisterschaft 2006, das war auch jemand, der war kurz vor dem Ziel, vor der Krönung seiner Karriere. Er war dreimal weltbester Fußballer und eins fehlte ihm noch, einmal Weltmeister werden mit Frankreich. Das war sein letztes Spiel und er hätte es, das war das Endspiel der Weltmeisterschaft, Frankreich-Italien. Er hätte also wirklich Geschichte schreiben können, dieser große, weltbekannte Fußballer, dann auch noch als Weltmeister abtreten, das wäre es gewesen. Ja. Und dann wurde stattdessen daraus eine Tragödie des Sports. Diejenigen, die ein bisschen von Fußball wissen, die wissen, was dann passierte in der Verlängerung. Es stand 1:1, alles deutete hin auf ein Elfmeterschießen. Und Zidane galt auch als der beste Elfmeterschütze der Franzosen, das heißt, die Hoffnungen ruhten auf ihm, diese Weltmeisterschaft tatsächlich zu erreichen. Aber es kam dann nicht so weit, denn vorher provoziert ein italienischer Spieler ihn derart, dass er mit einem Kopfstoß den in die Brust rammt und der Italiener, das können die Südländer ja gut, lässt sich theatralisch fallen. Und der Schiedsrichter kann nicht anders, als die rote Karte zu ziehen. Damit ist die Karriere dieses Spielers zu Ende, nicht mit der Weltmeisterschaft, sondern mit einem schmachvollen Abgang, rote Karte, ausgeschieden. Im Elfmeterschießen nicht dabei. Italien gewinnt das Elfmeterschießen, Frankreich verliert. Das große Ziel, so kurz vor dem großen Ziel, gescheitert. Tragisches Bild dürfen wir auf unser Glaubensleben übertragen. Ja. Vielleicht haben wir doch wirklich, oder gibt es Christen, die eine Wegstrecke mit dem Herrn gegangen sind und es fehlt eigentlich nicht mehr viel, das endgültige, großartige Ziel zu erreichen. Und dann auf einmal passiert das. Was ist denn das, was da passiert? Das ist das Fleisch. Der Italiener kannte die Schwachstelle dieses Mannes. Das war sein Ehrgefühl. Er wusste, wenn ich ihn da ein bisschen anpieke, dann wird er ausrasten. Und tja, das hat er eiskalt ausgenutzt, dieser Italiener, Mazzarazzi, hat ihn so provoziert, dass er wirklich ausgerastet ist. Es war natürlich ein bisschen niederträchtig, aber genau mit so einem Gegner haben wir es zu tun. Mit so einem Materazzi. Wir haben auch so einen Feind, der unsere Schwachstelle kennt, der weiß, wo er unser Fleisch anpieken muss, dass wir drauf reinfallen. Und wenn wir dann nicht nah beim Herrn sind, wenn wir nicht gelernt haben, nicht auf uns zu vertrauen, nicht fleischlich zu reagieren, so wie es unsere Natur gerne tut, sondern uns am Herrn festzuhalten und zu sagen, Herr, jetzt möchte ich eigentlich explodieren oder ich möchte dies oder das, aber ich möchte das auch wieder nicht. Bitte halte du mich fest, halt mich zurück, hilf mir jetzt. Das müssen wir gelernt haben, damit wir in diesen Situationen nicht fallen, nicht fleischlich reagieren. Das Bild hat sich für lange Zeit bei allen Fußballinteressierten eingeprägt. Man hat das sogar verewigt, in Anführungszeichen. Ja, in Paris steht das als Bronzestatue. Ist ja eigentlich furchtbar, ja? Wenn in 20 Jahren Leute vorbeikommen, dann wird also niemand mehr sagen, Zidane, das war doch dieser, der dreimal Weltfußballer war, sondern das war doch der mit dem Kopfstoß. Mein Sohn, der damals noch ganz klein war, der das Spiel gar nicht gesehen hat, aber das wusste er noch, als wir mal vor einiger Zeit darüber sprachen. Kennst du eigentlich Zidane noch? Ja, das war doch der mit dem Kopfstoß. Das ist hängen geblieben. Schlimm, ja? Wenn das von uns hängen bleibt, weil wir irgendwo mal uns fleischlich haben gehen lassen. Und das ist das, was hängen bleibt bei den Menschen. Natürlich wissen wir, dass es beim Herrn Vergebung gibt, wenn wir fallen. Aber es ist doch eine ernste Ermahnung oder eine ernste Warnung. Achte auf dein Fleisch, es kann dich zu Fall bringen. Und die Bibel zeigt uns ja auch so eine tragische Figur. Im Buch Samuel, das ist Saul. Heute hätte Gott dein Königtum befestigt. Heute hättest du Weltmeister werden können. Stattdessen das. Stattdessen, Saul, musst du abtreten. Du hast fleischlich reagiert. Du hast gezeigt, da ist bei dir kein Leben aus Gott, kein Vertrauen auf den Herrn. Du hast bist deinem Fleisch gefolgt. Und das hat sich bei Saul ja dann immer deutlicher gezeigt, wie er mit David umging. Irgendwie wurde der Neid geweckt, als die Menschen dem David mehr zujubelten. Und das konnte der Saul nicht ertragen. Bis dahin war er eigentlich so ein ganz sympathischer Kerl. Hilfsbereit, bescheiden. Eigentlich ein guter König, schien es so. Und dann wird diese Stelle angepiekt. Und dann zeigt sich, was in ihm steckt. Wie er den David mit allen Mitteln unbedingt töten will. Das Fleisch zeigt sich. Und Saul erweist sich als einer, der nicht König sein, der nicht König bleiben kann. Gott muss ihn beiseite tun. Natürlich müssen wir zwei Dinge unterscheiden. Peninna war jemand durch und durch fleischlich. Kein Leben aus Gott, denke ich, kann man sagen. Das gilt auch für Saul. Da war offenbar kein Leben aus Gott. David hat aber auch Situationen gekannt, wo er fleischlich handelte. Ja, wir müssen also diese beiden Dinge sorgfältig auseinanderhalten. Ein Christ, der mal fleischlich handelt und der ermahnt werden kann und der dann wieder zurechtkommt. Und jemand, der nach dem Lebensprinzip Fleischlichkeit lebt, so wie Peninna und wie Saul. Und da zeigt uns die Bibel klar, mit diesem Lebensprinzip, auch wenn du äußerlich vielleicht religiös daherkommst, mit diesem Lebensprinzip wirst du das Ziel nicht erreichen. Da wirst du scheitern, kurz vor dem Ziel, so wie dieser tragische Sportler oder wie der König Saul. Eigentlich müsste man zwei Wörter erfinden in der deutschen Sprache. Gibt es nicht. In anderen Begriffen hat man das gemacht. Man hat unterscheidet zum Beispiel zwischen kindlich und kindisch. Kindlich und kindisch. Kindlich, das ist eigentlich verständnisvoll gemeint. Jemand, der handelt wie ein Kind, weil es zu ihm passt, der ist auch noch ein Kind. Aber kindisch ist vorwurfsvoll gemeint. Ja, du bist doch kein Kind mehr, benimmst dich aber so, albern wie ein Kind. Du bist kindisch. Und eigentlich müsste man statt fleischlich noch das Wort fleischisch erfinden. Ja? Gibt es nicht. Aber das müsste man eigentlich unterscheiden. Es gibt den Fleischlichen, das ist der Mensch im Fleisch, der kann gar nicht anders. So wie kindlich, das passt zum Kind, kindlich zu sein. Fleischlich zu sein passt zu einem Menschen ohne Gott. Der lebt im Fleisch und kann gar nicht anders als fleischlich zu handeln. Es passt zu ihm. Aber der Christ, der das tut, der ist eigentlich fleischisch. Vorwurfsvoll, ja? Das passt doch gar nicht zu dir, was du da machst. Du hast doch den Geist Gottes bekommen. Wieso reagierst du jetzt so? Na, ihr Korinther, wieso streitet ihr euch denn und seid neidisch aufeinander? Das gehört doch gar nicht in das neue Leben. Tut das doch weg. Geht doch wieder im Geist voran. Handelt doch geistlich. Also soll uns auch dieses Bild Elkana, Hanna, Penina in doppelter Weise ansprechen. Ich hoffe nicht, dass sich jemand irgendwie in der Penina erkennt. Dass man so durch und durch stolz ist und den Wunsch hat, andere zu kränken und niederzumachen. Dann wäre das wirklich fleischlich, ein Mensch im Fleisch. Aber eigentlich möchte uns Gott dieses Gefüge, Elkana, Hanna, Penina, dieses Dreiergefüge, als Bild für einen Christen zeigen. Eigentlich ist Elkana das Bild für uns, ja? In dessen Haus zwei Frauen sind. Bei uns, in dessen Inneren zwei Naturen sind. Also das Bild, was ich auf mich beziehen möchte als Christ, ist Elkana. Und in meinem Haus leben sozusagen diese beiden Frauen, was natürlich nicht gut ist, was eine Folge der Sünde ist, dass wir diese beiden Naturen haben. Und dann müssen wir, so wie Elkana, immer wieder neu eine Entscheidung treffen. Elkana tat es richtig. Wir haben gelesen, er gab der Hanna ein doppeltes Teil. Das ist vielleicht so ein kleiner Hinweis für unser praktisches Christenleben, wie, was können wir tun, damit das Fleisch nicht wieder die Oberhand gewinnt. Es ist da, ja, das können wir nun mal nicht verhindern. Galater 5 hat uns das gezeigt, das Fleisch gelüstet gegen den Geist. Dieser Konflikt wird da bleiben. Aber was können wir tun? Aus eigener Kraft dagegen ankämpfen, geht auch nicht. Römer 7. Wenn man das versucht, dann scheitert man. Ich elender Mensch, ich schaff's nicht. Wer wird mich retten? Aber was wir tun können, und das sind vielleicht Hinweise vom Anfang des ersten Buches Samuel, sind doch mindestens drei Dinge. Die Ernährung muss stimmen. Er gab der Hanna ein doppeltes Teil. Prüfen wir mal, wie wir uns ernähren. Was geben wir dem Fleisch an Futter und was geben wir dem Geistlichen, dem neuen Menschen? Welchen Stellenwert hat das Bibellesen in meinem Alltag im Vergleich zum Beispiel zum Zeitunglesen oder zum Konsum irgendwelcher elektronischer Medien? Natürlich muss man manches auch an Informationen haben, um sich zurechtzufinden im Leben, aber was gebe ich als Futter meinen Gedanken? Wie ernähre ich mich? Was hat Vorrang? Sorge ich dafür, dass das geistliche Leben ein doppeltes Teil bekommt. Dass das deutlich im Vordergrund steht gegenüber den anderen Dingen, die ich in mich reinlasse. Das zweite ist das Gebet. Hanna. Hanna wusste, ich kann nicht aus eigener Kraft Frucht bringen. Ich kann nichts anderes tun, als inniglich zu flehen, zu beten. Mit dem Ziel, dass Gott verherrlicht werden sollte. Das war das Ziel. Nicht, dass sie als Siegerin gegen Penina dastand. Überprüfen wir also auch die Motive immer wieder in unserem Gebetsleben. Vielleicht müssen wir es ganz neu lernen zu beten, wie der Herr Jesus das im Vater Unser uns zeigt. Geheiligt werde dein Name. Es geht in diesem Vater Unser Gebet, in diesem Mustergebet, um die Ehre Gottes. Dein Wille geschehe. Ist das wirklich im Vordergrund in unserem Gebetsleben? Oder geht es um meine Ehre, dass ich den Konkurrenzkampf gewinne gegen irgendjemand? Möchtest du verwandelt werden, geistliche Frucht bringen, um endlich stolz sein zu können? Dann ist es das falsche Motiv. Und das Dritte, die dritte Andeutung, wir haben gelesen, dass die Hanna ihrem Sohn Jahr für Jahr ein Oberkleid brachte. Warum Jahr für Jahr? Natürlich, der Junge wuchs, der musste immer wieder neu ein passendes Gewand bekommen. Auch das Bild der Kleidung gebraucht ja das Neue Testament oft, zieht den Herrn Jesus Christus an, die christlichen Tugenden, die Eigenschaften. Und das müssen wir immer wieder neu tun. Äußerlich werden wir vielleicht Wachstum erleben, wir werden mehr Verantwortung bekommen. Als ich mich bekehrte, war ich Student, hatte für niemand Verantwortung. Später wurde ich Ehemann, Familienvater, bekam Verantwortung in der örtlichen Gemeinde, wurde zu Diensten eingeladen, wie hier bei euch. Die Verantwortung wächst und in dem gleichen Maße, wie Verantwortung wächst, muss dieses Kleid immer wieder mitwachsen. Es ist ja immer wieder eine neue Anfechtung. Wenn ich mehr Verantwortung bekomme, habe ich vielleicht wieder mehr Grund, stolz zu werden. Oder die Gefahr besteht dann. Und dass das nicht passiert, muss ich mich immer wieder neu bekleiden lassen, mit einem passenden Obergewand. Immer wieder neu daran denken, jetzt bin ich nicht weitergekommen, weil ich mehr Verantwortung habe, sondern das, was mich weiterbringt, ist ja dieser Verwandlungsprozess, von dem wir gesprochen haben. Läuft der eigentlich noch? Oder denke ich, ja, jetzt bin ich ein richtig guter Christ, deswegen laden mich die Geschwister auch zu Vorträgen ein, weil jetzt habe ich es ja geschafft. Jetzt bin ich endlich Vorbild und habe den Status erreicht. Wenn ich so denke, bin ich schon wieder vom Pferd gefallen. Ich sitze fest im Sattel, wenn ich weiß, der Verwandlungsprozess muss weitergehen. Ich brauche diese geistliche Speise immer weiter. Ich brauche das ernsthafte Gebet in dem Bewusstsein, Gott muss alles schenken. Ich kann es nicht bringen. Und ich muss diese Kleidung immer wieder anziehen. Der Samuel, der ja dann diese Frucht darstellt, diese geistliche Frucht im Leben der Hanna, dieser Samuel hatte Jahr für Jahr einen Rundgang, den er zurücklegte. Der wird in 1. Samuel 7 beschrieben und damit möchte ich eigentlich aufhören heute. Ich finde das schön, der Samuel hat sich also nicht einfach irgendwo zur Ruhe gesetzt und gesagt, so jetzt habe ich den Status erreicht, der Prophet und Richter in Israel, sondern er blieb in Bewegung. Kapitel 7, Vers 15. Und Samuel richtete Israel alle Tage seines Lebens und er ging Jahr für Jahr und zog umher nach Bethel und Gilgal und Mizpah und richtete Israel an allen diesen Orten. Und er kehrte nach Rama zurück, denn dort war sein Haus und dort richtete er Israel. Und er baute dem Herrn dort einen Altar. Also Jahr für Jahr machte der eine Rundreise durch diese vier Orte. Ich denke, das sollten wir auch unser Leben lang tun. Immer wieder diese vier Orte aufsuchen. Bethel, Haus Gottes. Immer wieder neu die Frage, woran baust du in deinem Leben? Der Mensch im Fleisch möchte sich ein Denkmal bauen. Ich weiß nicht, ob ich da noch ein Bild habe. So ein Denkmal soll es nicht unbedingt sein. Ja, das machen wir vielleicht heute nicht mehr. Der Mensch im Fleisch möchte sich ein Denkmal bauen. Der Prediger sagt, spar dir die Mühe. Es gibt keine Erinnerung an die früheren und für die Nachfolgenden, die da sein werden, für sie wird es auch keine Erinnerung bei denen geben, die später sein werden. Wenn dein Leben bleibenden Wert haben soll, dann bau ein Gotteshaus mit. Dort, wo sich alles um ihn und um seine Ehre dreht, nicht um deine. Das ist Bethel, Haus Gottes. Dann geh weiter nach Gilgal und frag dich, wie du baust, aus welcher Kraft heraus. Gilgal ist dieser Ort der Beschneidung, wo das Fleisch abgetan wurde. Erinnere dich immer wieder daran, dass es einmal einen Neuanfang in deinem Leben gab, wo du damals gar nichts mitbringen konntest, was Wert hatte, sondern dass du nur aus reiner Gnade neues Leben geschenkt bekommen hast. Und aus dieser Gnade heraus lebe jetzt weiter. So wie du den Herrn Jesus empfangen hast, so wandle in ihm. Erinnere dich auch immer wieder, der dritte Ort, Mizpah, an das, was Gott schon geschenkt hat. Bei Mizpah stand dieser Gedenkstein, eben Eser, der daran erinnerte, bis hierhin hat der Herr geholfen. Gibt es solche Gedenksteine auch in deinem Leben? Ein bewusstes Erinnern an jene Zeiten, wo der Herr Jesus dich besonders durchgetragen hat, wo du konkrete, wunderbare Gebetserhörungen erlebt hast, wo du ganz viel unverdiente Hilfe erfahren hast? Mizpah, dieses Erinnern an Gottes Geschenke macht wieder dankbar, richtet uns wieder aus in die richtige Herzenshaltung. Und dann ging Samuel zum Schluss nach Rama zurück, das heißt die Höhe, dort wo er seinen Altar hatte. Höhe, in der Nähe Gottes, in der Gegenwart seines Herrn lebte er und war ein Anbeter. Suchte die Gemeinschaft mit dem Herrn und das ist ja das, worum es im Christenleben geht. Nicht um unsere Leistungen, um unsere Werke, sondern um die Gemeinschaft mit ihm. Und wenn diese vier Orte dein Leben bestimmen, Bethel, Gilgal, Mizpah, Rama, wenn du sie wieder und wieder aufsuchst, so wie Samuel das tat, dann kannst du fest im Sattel bleiben. Das wünsche ich uns allen.